Der Kunstwissenschaftler Rolf Sachse arbeitete als freiberuflicher Fotograf, freischaffender Künstler, Autor und Ausstellungsmacher. Vor allem aber als Professor für Fotografie, Theorien der Gestaltung, Designgeschichte und Designtheorie. In dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, möchten wir mit ihm über eine weit zurückliegende Episode seiner umfangreichen Biografie sprechen, nämlich seiner Mitgliedschaft in der APG, der Artist Placement Group, die Künstlerinnen in Unternehmen und Institutionen installierte. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Schön, dass Sie uns zuhören. Und schön, dass wir hier sein dürfen.
Das freut mich sehr. Danke.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Und wir fangen ja immer, ohne direkt ins Thema einzusteigen, mit einer allgemeinen Frage an. Uns interessiert immer, wie sind Sie überhaupt zur Kunst gekommen?
Ich bin Sohn eines Handwerksfotografen, der, als ich Abitur machte, große wirtschaftliche Schwierigkeiten hatte, sodass ich kein Studium anfangen konnte. Also bin ich Fotograf geworden. Ich habe das gelernt bei eben Karl-Hugo Schmölz und Waldo Huth, die beide einen sehr engen Kontakt schon zur damaligen Kunstszene hatten. Wir sprechen von den Jahren 1967 bis 70. Meine Vorgängerin als Lehrling war eben Candida Höfer, die heute als eine große Bekanntheit hat. Und insofern war dann eine Auseinandersetzung mit neueren Formen der bildenden Kunst, speziell mit Medienkunst, von vornherein da und ergab sich daraus. Fotografenarbeiten war ein sehr angenehmer Weg, das nötige Geld zu verdienen und damit auch ein Studium zu finanzieren und solche Dinge. Insofern war das immer eine Parallelexistenz, die also das Praktische eben auch ein Arbeiten in allen möglichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, sprich also wir haben Werbung fotografiert, wir haben Architektur fotografiert, wir haben solche Dinge gemacht, sodass eben also auch ein Zusammenhang zu den damaligen gesellschaftlichen Notwendigkeiten bestand.
Vielleicht tauchen wir da nochmal kurz ein in diese gesellschaftlichen Notwendigkeiten, weil Ihre Beschreibung, wie Sie zur Kunst gekommen sind, jetzt ja eher sozusagen eine formal ökonomische Beschreibung war und nicht eine intrinsisch inhaltliche. Also was war für Sie auf diesem Weg die sozusagen intrinsische Motivation, das, was das Handwerk des Fotografen, der Fotografin bietet, dann doch zu weiten hin zu dem, was als Medienkunst, als gesellschaftlich verändernde Kunst etc. beschrieben wird?
Gut, das hängt damit zusammen, dass ich eben von Anfang an sehr viele Medien bedient habe selber. Ich habe eine klassische Ausbildung als Cellist gehabt noch, als Kind schon. Ich habe mich intensiv mit Literatur beschäftigt. Ich habe mich mit Friedrich Kittler immer gern darüber unterhalten, dass wir beide aus der Schülerzeitungsbewegung kamen. Ich habe also die Schülerzeitung meines Gymnasiums im Prinzip 4 Jahre lang komplett alleine gemacht, unter 6 Pseudonymen alle Texte geschrieben und solche Dinge. Das heißt, ich war eigentlich sehr weit in diese Medialität eingebunden und konnte damit eigentlich dann relativ gut umgehen. Insofern ist nach einer Intrinsik schwer zu suchen. Es war einfach immer damals so, und das spricht für die 70er Jahre und das passt auch genau in die Gründungsgeschichte der Artist Placement Group nachher, dass wir die Kunst noch in einer Form eines Religionsersatzes als die höchste Stufe der Vollendung einer freiheitlichen Tätigkeit sahen. Also natürlich eine extrem romantische Vorstellung, aber durchaus damals für alle relevant und für alle wichtig.
Ja, denn Sie haben es gerade angesprochen, dann wäre es vielleicht jetzt Zeit, unser Thema näher anzugehen, genau. Die Artist Placement Group. Vielleicht sollten wir unseren Zuhörenden erstmal erklären, was es überhaupt war oder was Artist Placement war damals.
Also die Artist Placement Group ist 1966 von Barbara Steveni und ihrem damaligen Ehemann John Latham gegründet worden. War eine Gruppe, die sich von vornherein die Idee zum Anliegen gemacht hat, Künstler in gesellschaftlichen Zusammenhängen unterzubringen und dies auf Zeit. Also das Zeitmomentum war eben aus der Künstlerseite sehr wichtig. John Latham hatte bereits eine Time-Based Theory entwickelt, aus deren Basis das passieren sollte. Dieses Zeitmomentum war insofern wichtig, als die Zusammenarbeit eines Künstlers mit einem Industriebetrieb oder einer Agentur oder einer bürgerlichen Administration, einer staatlichen Administration, prinzipiell nur auf die Zeit fixiert war, nicht auf ein Produkt. Das heißt, das Entscheidende bei der Artist Placement Group von Anfang an war, dass der Vertrag nur auf eine Zusammenarbeit ausging. Der Künstler ist anwesend für eine bestimmte Zeit. Was er in der Zeit macht, was dabei herauskommt, ist nicht Bestandteil des Vertrages und hat nichts mit dem Endprodukt zu tun. Es war also ganz wesentlich, dass man eine Carte Blanche hatte, mit der man diese Zusammenarbeit begann. Es ist interessant, dass die ersten, die offen waren dafür, große Industrieunternehmen waren, also Ölraffinerien, British Petrol und solche Firmen.
Da würde man natürlich sofort dran denken. Ne?
Ja, klar. Aber es war eben die. Dann fuhr eben der erste Künstler fuhr auf einem Schiff mit. Andere machten andere Dinge. Und was am Ende dabei herauskam, war eben von vornherein nicht klar. Und das war eben das Interessante. Es wurde alles dokumentiert. Es war natürlich auch klar, dass die Verträge dokumentiert wurden. Also es war von daher eine seriöse Zusammenarbeit, die auch von Juristen betrieben wurde. Das ganze Konzept hatte Bernd Birchinger vom ICA, also der Assistent von Roland Penrose, geschrieben. Also es war schon auch eben künstlerisch auf der Verwaltungsebene ganz, ganz oben angesiedelt im Royal College of Art. Und da war natürlich von vornherein also klar, diese neue Zusammenarbeit muss erstmal geübt werden, muss transponiert werden und so weiter.
Vielleicht, um es den ZuhörerInnen anschaulich zu machen. Sie haben jetzt gesagt, es war vorher nicht klar, was dabei rauskam, aber wir vermuten mal, es kam etwas dabei raus. Was waren denn Ergebnisse oder Folgen dieser Zusammenarbeit aus künstlerischer Perspektive? Und auch, ist denn auf der anderen Seite was rausgekommen? Also was waren die Folgen auf Seiten derjenigen, die interveniert wurden?
Also es waren zwei Dinge, die relativ deutlich waren, die ich in den Gesprächen, die ich dann auch live miterlebt habe, Ende der 70er Jahre, immer wieder betont wurden, auch von Seiten der Vertreter des industriellen Komplexes. Also wir hatten mit dem Europachef von British Petrol in Wien 1979 ein langes Gespräch, der dann beschrieb, die Zusammenarbeit mit den Künstlern hat einfach intern in den Entscheidungsstrukturen der Firmen etwas verändert. Das heißt, sie haben diesen Blick gebraucht, dass Leute darauf gucken und sagen, wie verhaltet ihr euch, wie geht ihr miteinander um, was macht ihr? Wenn man so will, also erstmal ein sozialer Aspekt. Dann war aber dann doch eben die Kunst als Anspruch so groß, dass man dann sehen konnte, gut, wie arbeitet der Künstler? Er hat ja auch offen in diesen Fabriken gearbeitet oder in diesen Bereichen gearbeitet. Und das waren Künstler aus extrem unterschiedlichen Situationen. Das waren Bildhauer, es waren Schriftsteller, es waren also Ian Brakewell als Schriftsteller, Hugh Davis als Komponist und Assistent von Stockhausen hier in Deutschland. Es waren andere Künstler dabei, die als Bildhauer arbeiten und so weiter. Also es war also ein sehr breites Spektrum, das auch für die andere Seite immer sehr interessant war. Was schickt ihr uns? Wer verhandelt mit uns? Das musste also in der Gruppe dann auch erst geklärt werden. Schicken wir jetzt Ian als Schriftsteller oder schicken wir Hugh als Musiker oder schicken wir Gareth als Bildhauer? Natürlich gab es die auch erwartbare Ergebnisse. Einige haben eben tatsächlich Kunst gemacht und diese Kunst anschließend ausgestellt. Natürlich auch mit Subsidies der Künstler, der Firmen und so. Aber es war eben auch so, dass bei den meisten wichtiger war, dass der Künstler eben über diese Zeit anwesend war. Das Wichtige vielleicht dann, das hat den Namen des Künstlers, also dieses Artist, so lange in Anspruch genommen, dass während der 70er Jahre intern in der Gruppe bereits eine Debatte darüber entstand, ob man sich selbst noch als Künstler verstehen soll. Und John Latham hat dann den Begriff Incidental Person geprägt, der also quasi die Anwesenheit des Künstlers in einem administrativen Zusammenhang, egal ob privatwirtschaftlich oder staatlich, dann beschreibt. Das Wort Incidental Person ist sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe mal den Begriff Beigeordneter geprägt, der natürlich politisch verbraucht ist, weil er eben ein bestimmtes Amt auf lokaler und staatlicher Ebene bezeichnet. Aber de facto wäre es exakt das.
Ja, spannend finde ich das. Und ich habe also zwei Fragen schließen sich für mich an. Das eine ist, wenn ich es richtig verstehe, wir haben keine Aufgabe vorher definiert, was der Künstler macht, sondern er war frei da. Da würde mich dann nochmal interessieren, weil Sie gerade sagten, da liegt dem eine Zeittheorie zugrunde. Also was sozusagen war die Idee dieser Zeittheorie? Und das Zweite damit verbunden, weil Sie gerade sagten, wir haben ja trotzdem überlegt, schicken wir jetzt einen Musiker, einen Schriftsteller, einen bildenden Künstler. Auf welcher Basis hat man dann solche Überlegungen angestellt, wenn es kein Thema war?
Es war die Zeittheorie von John Latham, also Zeitbasistheorie von John Latham. Da halte ich gern Vorträge drüber, der dauert immer 90 Minuten, also das kriege ich jetzt hier nicht
hin. Aber es gibt ja Wissen in 30 Sekunden.
Ja, ja. Also es geht einfach darum, John Latham hat auf der Basis vieler physikalischer Theorien, die Anfang der 1950er Jahre im Umgang waren, einfach einen kürzesten Zeitmoment definiert, der dann in einem logarithmischen Zusammenhang über bestimmte Zeitdauern festgelegt wurde. Da gab es dann eben auch so Zeitspannen von 1 bis 2 Jahren. Das war dann die Basis für Artist Placement Group. Aber es gab Lebenszeit, es gab die Zeit des Universums. Das Ganze wurde in Performances gezeigt. Ich habe die auch dokumentiert damals. Also das war eine Geschichte. Die Auswahl der Künstler war in der Hinsicht sehr einfach. Es war eine Gruppe von insgesamt vielleicht 10, 12 Leuten, die sich relativ regelmäßig trafen. Und dann hieß es, wir verhandeln mit dem, wir verhandeln mit dem, wer hat Lust. Also die Auswahl des Betriebs haben die Künstler untereinander getroffen. Die war fest in der Hand der Künstler. Kein Betrieb konnte sagen, wir wollen den haben. Und niemand hat auch sagen können, wir wollen einen Schriftsteller oder wir wollen das oder jenes. Wobei Ian Breakwell als Schriftsteller eben ein sogenanntes Continuous Diary führte, was damals noch eine relativ neue Form war.
Ich erinnere den Satz, der Künstler ist anwesend auf Einladungskarten zu Ausstellungseröffnungen in meiner Jugend. Irgendwie ist er verschwunden. Mich würde jetzt aber nochmal ganz lebenspraktisch interessieren, was war denn die Zeitspanne, über die verhandelt wurde? Ging es um 2 Monate, 2 Wochen, 2 Tage die Woche als Halbtagstätigkeit oder ging es um ein Jahr? Wie lang war die Künstlerin anwesend?
Also die allerersten Versuche der Artist Placement Group in den 60er Jahren waren noch ein bisschen stolpernd. Das heißt, da wurde relativ frei mit den Firmen verhandelt. Ab 1972 hatte sich die Artist Placement Group gemeinsam mit der Londoner Stadtverwaltung, Great London Circle, ein Civil Service Memorandum erarbeitet, das dann auch auf Deutsch übersetzt wurde, 1974 in Düsseldorf in der Kunsthalle vorgestellt wurde. Und darin wird eine Doppelstrategie definiert. Man verhandelt über eine sogenannte Feasibility Study, also im deutschen Amtsdeutsch Durchführbarkeitsstudie. Die sollte zwischen 6 Wochen und 3 Monaten dauern und sollte erstmal klären, ob es überhaupt zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit kommt. Und dann war die eigentliche Projektzeit 2 Jahre.
Gut, das sind natürlich schon beeindruckende Zeiträume, wenn man das mit heute vergleicht, aber dazu kommen wir später. Vorher noch einen Schwenk, den ich gerne vornehmen würde. Wenn man Ihnen zuhört, dann höre ich zumindest einen rechtschaffenen Chronisten, der mit einer neutralen Distanziertheit über ein kunsthistorisches Phänomen berichtet. Dieser jetzt so neutral klingende Chronist war aber Teil dieser Gruppe, das haben wir, glaube ich, gar nicht deutlich genug erwähnt, und zwar als Künstler und nicht als Kunsthistoriker oder als Chronist. Vielleicht können Sie noch erzählen, wie der Fotograf aus Deutschland nach London gekommen ist, wie er dort Teil dieser Gruppe wurde und was in der Gruppe ihre Rolle war.
Die Gruppe hat in Deutschland im Jahre 1977 mehrere Aufführungen gemacht, war bei der Documenta 6 als Teil der Free International University von Joseph Beuys anwesend. John Latham und Joseph Beuys waren lange Freunde gewesen schon. Und in dem Zusammenhang gab es dann eine Präsentation der Artist Placement Group im Bonner Kunstverein im Dezember 1977, wo sich eine Kunstvereinsdirektorin Margarete Jochemsen damals bitter beschwerte, dass sich kein deutscher Künstler für die Artist Placement Group interessiere und dass da überhaupt, also sie nie sich vorstellen könnte, dass da einer mitmacht. Zu dem Zeitpunkt, das war im späten Abend nach dieser Eröffnung mit natürlich viel Wein, zu diesem Zeitpunkt hatten schon drei Mitglieder der Gruppe ihren Hotelstandort gewechselt und sind bei uns ins Haus gezogen. Das heißt, wir waren dann schon irgendwie persönlich sehr eng miteinander und dann war ganz klar, okay, Rolf, du übernimmst jetzt die Verhandlungen in Europa, also in Kontinentaleuropa, wie die Briten das immer so schön sagen, also auf dem Festland. Und ich habe dann also alle Verhandlungen mit Ministerien und solchen Dingen in Deutschland und Österreich geführt und bin auch eben nicht sehr weit gekommen. Wir haben in Deutschland zwei Feasibility Studies durchgeführt mit John Latham und mit einem deutschen Künstler jeweils. Und wir haben in Österreich gar nichts mehr durchführen können, obwohl Peter Weibel damals sich furchtbar für uns eingesetzt hat und mit uns sehr, sehr viel gemacht hat. Und aus der Zeit stammte auch eine ganz intensive Freundschaft mit ihm. Meine Funktion als Künstler war davon unabhängig und das war eigentlich für alle diese Künstler wichtig. Also Hugh Davis, der auch ein enger Freund war und oft Monate hier bei uns wohnte, war eben der Assistent von Karl-Heinz Stockhausen und war der Einzige, der Werke einer bestimmten Zeit notieren konnte. Er war gleichzeitig Klangkünstler und die Sachen, die er aber dann im Zusammenhang mit der Artist Placement Group gemacht hat, waren ganz intensive Tätigkeiten im gerontologischen Bereich. Also er ist Erfinder dieser Verfahren, menschliches Gedächtnis bei Demenz über musikalische Strukturen zu initiieren. Das war ein APG-Projekt, das erste Mal, dass das weltweit durchgeführt wurde. Heute ist das Standard in jeder Demenzbehandlung. Das war 1971, 72 für den National Health Service von Hugh Davis und Ian Brakehill gemeinsam in einem Heim für Demente entwickelt worden als Form. Und genau solche Dinge, das war eigentlich das Interessante an Artist Placement Group. Ich habe damals so medial gearbeitet mit fotografischen Mitteln, aber nicht fotografiert. Und ich habe mit Lasern und solchen Instrumenten schon gearbeitet in der Zeit und habe auch sehr intensiv schon an Computern gewerkelt. Und deswegen war dann für mich einfach klar, ich bringe einfach mein Wissen in die Gruppe ein. Und wie wir das dann realisieren nachher, ist eine ganz andere Strategie. Ich habe dann gemerkt bei den Verhandlungen, es ging hier um die Aufnahme von Boat People und solchen Fragen, also die ich dann mit dem Bundesinnenministerium verhandelt habe, dann war es dann gut, dass ich schon also aus meiner Zeit als Werbefotograf ein paar Strategien zur Überzeugungstätigkeit hatte und das Ganze mit einer gewissen ironischen Distanz bespielen konnte, weil die Verhandlungen mit deutschen Behörden waren dann schon auch zäh, ne?
Wenn wir über Sie und warum Sie dabei waren sprechen, dann ist ja nochmal auch interessant zu fragen, mit welcher Motivation wurde das ganze Thema überhaupt ins Leben gerufen? Wir sind ja jetzt in so einer Zeit, wenn wir zurückdenken, in zweite Hälfte der 60er Jahre in England, 70er Jahre in Deutschland, und Kunst steht ja oft auch daneben oder kommentiert, hat eine Eigenständigkeit und mischt sich hier in Unternehmen, in Institutionen, in Gesellschaft ein. Was hat man sich davon versprochen? Oder ging es um eine sozusagen finanzielle Absicherung der Kunst? Wahrscheinlich nicht.
Nein,
dazu hat es ja auch viel
nicht.
Zu lange gedauert.
Nein, keiner von uns hatte eine finanzielle Absicherung. Also es war eher so, also im Sommer ist es in England schön, da waren wir beide immer in England und im Winter ist es in England ziemlich schrecklich, da waren die Engländer hier bei uns. uns. Also das war dann einfach, wir hatten das Elternhaus meiner Frau gemietet, was hier nebenan steht, und da war immer eine ganze Etage frei für Besucher und die war auch immer voll. Also von daher war das eigentlich eine Struktur. Wir lebten alle wirklich sehr auf niedrigem Niveau. Also das war überhaupt nichts und keiner von uns war irgendwie abgesichert. Ich habe meine Professur auch erst 4 Jahre später gekriegt und so. Also es war dann eben nichts, was damit zu tun hatte. Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Ich würde die Geschichte gern vom Ende her erzählen. Wir saßen 1979 in London gemeinsam am Fernsehapparat, als die Wahlen war, als Maggie Thatcher gewählt wurde. Und wir saßen da mit ganz langen Gesichtern, weil wir wussten, APG ist tot. Unsere Arbeit ist tot. Mit dem Beginn des Neoliberalismus war die Arbeit tot. Es war auch genau dasselbe hier. Alle Verhandlungen wurden, der Regierungszeit Helmut Kohl, wurden sämtliche Verhandlungen seitens der deutschen Behörden abgebrochen. Also nicht richtig abgebrochen, sondern man ließ uns im Sand laufen. Also man ließ uns einfach auslaufen. Man nahm dann keine Termine mehr wahr und ach ja, es interessiert uns nicht. Oder man kam mit ganz plötzlichen Themenänderungen an, die nichts zu bedeuten hatten oder so. Also es war uns dann klar, wir sind jetzt überflüssig. Und da umgekehrt gesehen, die große Zeit von der Artist Placement Group, also sprich 66 bis 79, war eine Zeit, in der die Kunst einerseits noch diese romantische Überhöhung des täglichen Lebens darstellte und eben selbst noch ein Ziel war, ein humanistisches Ziel war. Auf der anderen Seite aber die Künstler selbst unbedingt gesellschaftlich wirken wollten oder viele Künstler. Natürlich gab es auch die, die nur Geld verdienen wollten, aber es gab auch viele Künstler, die sagten, wir wollen unsere Kunst einsetzen und gesellschaftlich zusammenarbeiten. Und diese Auseinandersetzung hat meine Frau und ich schon 5, 6, 7, 8 Jahre hier in Deutschland hinter uns, als wir uns mit den APG-Leuten zusammengetan haben. Also insofern kann ich auch da über APG eben aus der Sicht eines Historikers berichten, der ich dann eben irgendwie auch bin. Ich sehe mich dann eher als Designhistoriker im Sinne einer Alltagsgeschichte. Und von daher waren diese Zusammenhänge eigentlich schon gegeben und hatten auch irgendwie für uns eine Basis und konnten auch wissenschaftlich schon gesehen werden. Also es gab da schon auch Strategien, das in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Also für mich waren dann innerhalb von APG auch immer die Fragen wichtig, wie bringe ich eine gelingende Kommunikation zustande? Wie kriegen wir eigentlich das dahin? Ich komme aus der ganz harten Kommunikationsforschung, so mit Semiotik und solchen Dingen, alles mathematisch. Und da waren dann eben die Grundlagen gelegt, um also eine auch distanzierte Tätigkeit in diesem Bereich zu machen. Das heißt, man verstand sich als Künstler, aber man sah diese Arbeit nur als einen Teil der eigenen künstlerischen Tätigkeit.
Hm. Dabei gab es ja diesen schönen Titel, habe ich gelesen, zur Nutzung künstlerischen Sachverstandes bei der Erfüllung von Ressortaufgaben. Und da waren Sie ja, glaube ich, in Gesprächen auch mit der Politik. Ja. Wie ging das denn?
Also es hatte eine Doppelstrategie, muss man dazu sagen. Und das war eine sehr eigenartige Situation, weil es eben eine Doppelform gab. 1974 gab es eine Enquete-Kommission, die die soziale Situation der Künstler in Deutschland betraf. Dazu gehört unter anderem, dass ich einer der Mitbegründer der Verwertungsgesellschaft Bildkunst bin. Also in meiner damaligen Eigenschaft als Fotograf und Student. Und ich dann eben sehr früh bereits auch diese sozialen Aspekte des Künstlerdaseins mit thematisiert habe. Und daraus ist ja diese Künstler-Enquete von Andreas Wiesand und anderen entstanden. Und die waren sehr skeptisch, was Artist Placement Group angeht. Sie waren fast unsere Gegner. Sie fanden, dass wir eigentlich so eine Art Dekoration der Industrie würden oder Dekoration der Administrationen würden. Die hatten diesen pragmatischen Ansatz, den die Artist Placement Group hatte, gleich sehr negativ gesehen. Klassische deutsche Kritik Theorie. Und von daher war dann ein Ausweg daraus, aus diesem ganzen Thema eine Art Bundestagsdrucksache zu basteln. Und die kriegte dann in Gesprächen mit vielen anderen Leuten diesen unglaublichen Titel, ja.
Ich würde gerne zu einem Themenkomplex weiterleiten, den wir entweder ganz kurz behandeln oder der ganz viel Raum einnehmen kann. Sie haben vorhin vom Scheitern der Artist Placement Group berichtet, und zwar als Thatcher, der Neoliberalismus, Deutschland Kohl sozusagen an die Macht kam und ein bestimmtes gesellschaftliches Aufbruchsklima damit vorüber war. Sie haben auch davon gesprochen, dass damals KünstlerInnen den Anspruch hatten, unter das Engagement gesellschaftlich wirksam zu sein. Nun leben wir natürlich in einer völlig anderen Zeit als in 1970er Jahre, aber es gibt eine Ähnlichkeit. Es gibt wieder sehr, sehr viele KünstlerInnen, die den Anspruch, die den Wunsch, die den Willen haben, mit ihrer Arbeit als Kunst gesellschaftlich wirksam zu sein. Und es gibt auf der in Anführungszeichen Gegenüberseite, also Wirtschaft und Politik, zwar nicht diesen Aufbruchsgeist, den zumindest wir uns vorstellen, dass er in den 1970er Jahren bestanden hätte. Aber es gibt doch ein großes Bewusstsein dafür, dass sich etwas ändern muss. Also dieses ganze Change Management, die ganze Transformationsambition, der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs, wo man sicherlich an einigen Punkten sagen kann, dass es oberflächliche Dekoration, um einen Begriff von Ihnen aufzugreifen, aber man vielleicht auch sagen kann, okay, hier gibt es noch eine Offenheit und Notwendigkeit. Lange Einleitung für die kurze Frage. Was kann unsere heutige Zeit, können KünstlerInnen, die heute tätig sind, etwas lernen von euren, von ihren Erfahrungen, von der Artist Placement Group? Oder ist es ein abgeschlossenes historisches Phänomen? Fertig, Ende aus.
Naja, jedes historische Phänomen kann wenigstens zur Nutzung in einem Lernprozess gebraucht werden. Insofern passt es. Das mit der Dekoration war natürlich ein Vorwurf, der uns gemacht wurde. Also es war nicht so, dass wir das selber sahen. Das muss man schon dazu sagen. Zwei Dinge dazu. Es hat in der Zwischenzeit eine Medienrevolution gegeben. Ja, die Computer, die Netze und so weiter. Deswegen kann man im Prinzip aus dem Scheitern der Artist Placement Group erstmal eins lernen. Das, was der Kunsthistoriker Hans Belting immer so schön in seinen Vorlesungen formuliert hat. Kunst gibt es nur in körperlicher Anwesenheit. Das heißt, die Bandbreite dessen, was wir da machen, haben wir völlig überschätzt in den 60er, 70er Jahren. Wir haben einfach gedacht, wir können wirklich mit unseren Aktionen die Gesellschaft verändern. Das war eine extreme Überschätzung und deswegen war das Scheitern auch einfach ein Teil des Ganzen. Das muss man einfach menschlich für sich selber anerkennen. War auch bei allen späteren Gesprächen bis jetzt vor kurzem mit den Protagonistinnen des Ganzen immer ein Thema. Was man daraus lernen kann, aber ist, dass es immer gut ist, Gespräche zwischen allen, ja, heute sagen wir Stakeholdern, gesellschaftlichen Gruppen zu suchen. Und jemand, der sich als Künstler selbst versteht, also selbst eben das, den Anspruch hat, autonom zu arbeiten, autonom zu denken, auch ein produktives Denken für sich selber zu haben. Auch der muss immer wieder fast täglich neu definieren, in welchen Kontexten er arbeiten will. Deswegen fand ich es ganz schön, dass diese Ausstellung in Bethanien, in Berlin, auch die ist hier an diesem Tisch konzipiert worden, an dem wir jetzt auch gerade sitzen. Und wir haben damals schon mit denen gesagt, der Spruch, den wir eben in den 70er Jahren entwickelt haben, schon quasi das Scheitern im Blickwinkel hatten. Context is half the work. Das ist einfach das Entscheidende, das bis heute wichtig ist. Man kann Künstlerinnen nur animieren, und ich habe das ja auch in Saarbrücken, soweit ich es konnte, versucht. Man kann Künstlerinnen nur animieren, sich immer wieder in neue gesellschaftliche Zusammenhänge zu bringen und das eigene kreative Denken da einzubringen und damit wirksam zu werden.
Wenn Sie das Ganze jetzt heute in dieser medienumfluteten Veränderung und in der wirklich schwierigen Situation, in der wir uns befinden, neu gründen würden. Könnten Sie sich das nochmal vorstellen oder
ja.
Wie würden Sie das jetzt angehen?
Wie ich es angehen würde, weiß ich nicht. Ich müsste einfach eine ganze Gruppe von Menschen um mich rum haben, die das machen. Also es ist nicht so, dass Artist Placement Group das einzige Gruppenerlebnis meines Künstlerlebens war. Wir waren gerade gestern noch dort, weil wir es auflösen müssen, aber ich habe von 1980 bis 1997 Hedda Pollerhuis in Eindhoven als Kulturzentrum mitbetrieben, wo wir über 500 Konzerte neuer Musik, tausende von Performances und solchen Dingen gemacht haben, auch eine Menge publiziert haben, wo vielleicht eben stärker noch die alte künstlerische Ebene drin war. Wir haben aber gerade auch bewusst ganz zu Anfang des Apollohaus eine lange Diskussion mit 10, 15 APG-Künstlern gemacht, um zu sehen, was können wir da heute tun oder was können wir weiter tun und was können wir 1983 dann unter den Bedingungen des damaligen Neoliberalismus tun. Wenn ich heute das gründen würde, wäre es natürlich erstmal eine Online-Gruppe auf dem einen oder anderen Kanal und dann muss man eben sehen, dass man diese Kanäle so schützt, dass wir frei kommunizieren können. Das ist heute das Hauptproblem bei der Geschichte, dass die Kanäle so schwierig geworden sind und dass die Kanäle sind, gut, ich bin inzwischen auch ein alter Mann und kann natürlich dann auch nur wieder sagen, okay, ich habe immer diese persönliche Anwesenheit, also die körperliche Anwesenheit als Basis eines künstlerischen Handelns für mich selber praktiziert und gesehen und sehe das auch eben im Prinzip bei einer Neugründung dieser Art schon. Was ich toll finde heute, nur um es ganz kurz zu machen, was ich ganz großartig finde heute ist, dass die Bereitschaft der anderen Seite, also sprich der Industriefirmen, der Stiftungen, der anderen, viel, viel größer geworden ist. Da habe ich mir in den 70er Jahren den Mund fusselig geredet und habe versucht, da durch persönliches Anpassen inklusive Haare schneiden und ähnlichen Dingen einfach da seriöser aufzutreten. Und da muss ich sagen, das ist für die heutigen Künstlerinnen einfach eine viel, viel bessere Basis. Und insofern kann ich nur ermutigen dazu, solche Aktionen wieder anzufangen.
Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir behaupten, fragen, nachdenken darüber, ob Fantasie etwas ist, was man trainieren kann. Das ist zumindest etwas, was für alle, die nicht so aus der Kunst kommen und das als tägliche Lebenspraxis haben, eine ganz schöne Vorstellung. Und normalerweise fragen wir jeden Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin, wie sie ihren Fantasiemuskel trainiert. Das würde ich jetzt bei Ihnen gar nicht machen wollen, sondern ich würde Sie lieber das Gegenteilige fragen wollen, vielleicht auch sozusagen rückblickend und als Empfehlung an all diejenigen, die tatsächlich versuchen, sowas wie die Artist Placement Group in heutiger Zeit sozusagen zu gründen. Wie geht man mit Rückschlägen um, mit Ablehnungen, mit Misserfolgen, ohne dabei den Mut zu verlieren, am nächsten Tag wieder weiterzumachen?
Ja, man ärgert sich erstmal. Man hat ein persönliches Beziehungsgeflecht. Meine Frau hat ja auch bei der Artist Placement Group mitgearbeitet und wir leben seit über 50 Jahren zusammen und haben dann natürlich auch immer gern gegenseitig uns abgestützt. Also die Basis ist da, das muss man dann auch einfach positiv sehen. Die andere Ebene ist dann tatsächlich die, dass man sagt, gut, ich muss jetzt hier ein Scheitern konstatieren und muss dieses Scheitern in mein Historikergepäck packen und sagen, jetzt fang nicht an, da irgendeine Leiche wieder zu beleben, sondern such dir den nächsten Ort, geh zur nächsten Sache. Ich bin in einer extrem privilegierten Situation groß geworden. Ich habe über 40 Jahre unterrichtet und habe einfach die Unterrichtsinstitutionen für mich auch subversiv dafür genutzt, immer wieder neue kleine Gruppen zusammenzustellen, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte, wo auch das Scheitern zu 80% eingepreist war. Aber ich war natürlich sozial abgesichert. Das war dann mein großes Privileg. Und es ist mein Privileg heute, dass ich meine Kuratorentätigkeit auf der Basis einer Beamtenpension machen darf. Das muss man einfach auch als Privileg sehen. Und mit diesem Privileg wache ich jeden Morgen auf und sage mir, du musst jetzt irgendeine Gegend Gegenleistung bringen. Ich bin mal gelernter Handwerker gewesen und habe einfach bis heute immer das Gefühl, also du arbeitest was, dafür kriegst du was und umgekehrt muss das einfach ein Equilibrium sein. Und genau auf der Basis würde ich jedem raten, probier's und wenn du scheiterst, probier das Nächste.
Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch.
Vielen Dank für den spannenden Einblick.
Mich hat's auch sehr gefreut. Herzlichen Dank für die Erinnerungen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.